Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigttext, der Grundlage für die Predigt sein kann oder soll, je nachdem, wie man das auslegt. Und wir machen das, weil es uns Spaß macht, über Bibeltexte uns auszutauschen und Ideen zu spinnen. Und weil wir denken und auch hoffen, dass dabei gute Ideen entstehen. Vielleicht sogar für eure Predigt, die ihr vorbereitet. Und wer ist heute wir? Das bin ich, Esther. Und ihr hört mich hier manchmal oder öfter. Und ich unterhalte mich heute mit Anna. Hallo Anna, wer bist du? Wo bist du? Was machst du?
Hallo, wie schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich.
Genau, ich heiße Anna, ich studiere gerade im vierten Semester Biologie und Theologie auf Gymnasiallehramt, was eine super spannende Kombi ist. Ich wohne in Tübingen im Evangelischen Stift und genieße hier das Dauerklassenfahrtleben, so fühlt es ein bisschen an.
Ja.
Ja, genau. Was gibt's sonst zu mir sagen? Ich staune gerne und mag gern Essiggürkle.
Okay, cool. Staunen können wir vielleicht zusammen. Essiggürkle habe ich jetzt keine vorbereitet. Vielleicht wann anders. Genau, dann legen wir einfach gleich los, weil wir haben ja eine schöne Erzählung, die bestimmt ganz vermutlich alle, die uns zuhören, kennen. Wir unterhalten uns über den Predigtext zum dritten Sonntag nach Trinitatis. Ich sage das einfach so gern, weil es sind so unfassbar viele Sonntage nach Trinitatis. Und genau, da geht es irgendwie um Suchen und Wiederfinden oder vielleicht auch gefunden werden. Und mit einer ganz, wie gesagt, bekannten Geschichte aus Lukas 15. Und alle, die jetzt schon mal Theologie studiert haben, wissen, das ist das Kapitel des Verlorenen. Oder eigentlich finde ich Wiedergefundenen wäre passender. Aber gut. Und ich lese da die Verse 1 bis 3 und dann ab Vers 11 weiter. Und es ist die Geschichte vom Vater und seinen beiden Söhnen. Und ich lese aus der Basisbibel. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil vom Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann hol das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Er antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. So. So viel zu der Originalversion. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich kenne nur die Kinderbibelversion von dieser Erzählung. Aber was sind so deine Gedanken oder ja, woran bleibst du hängen beim Hören und Lesen?
Ich glaube tatsächlich, das Erste, was ich jetzt auch gedacht habe, war, in meinem Kopf ist, glaube ich, das super ausgeprägt, diese Vorstellung, wie der Vater dann da mit offenen Armen steht und halt den ersten Sohn, den weggegangenen Sohn da empfängt. Und für mich war das immer ganz klar der verlorene Sohn und an sich der Hauptteil der Geschichte so. Mhm. Und jetzt zu sehen, dass das ja vom Storyanteil oder vom Redeanteil, das ist ja fast 50-50. Also mhm. der dagebliebene Sohn und der heimkommende Sohn, das ist voll gleich auf. Das fand ich jetzt, glaube ich, das war das, wo ich jetzt als erstes drüber gestolpert bin und gedacht habe, oh, das ist mir noch gar nicht so mhm. konkret aufgefallen.
Ja, das ging mir genauso, ja. Dass ich dachte, ich habe sogar mir nebeneinander kopiert, weil ich dachte, das bestimmt sogar mehr. Es ist aber nicht. Es ist schon, aber es ist echt fast gleich, ja.
Voll spannend, ja.
Und ich finde auch, wenn wir schon bei den Redeanteilen sind, das ist mir aufgefallen, wer redet hier eigentlich mit wem? Also der jüngere Sohn geht weg, oder?
Ja, ja. Der jüngere.
Genau, der jüngere geht weg und er kommt ja auch wieder. Und er sagt dann auch zum, der wiederkommt, und er sagt zu ihm, ja, ich bin es nicht wert. Und dann antwortet der Vater ja gar nicht ihm, sondern den Dienern und sagt, also bereitet das Fest vor, bringt das beste Gewand, zieht ihm einen Ring an und Schuhe und das Kalb und alles. Aber da gibt's gar keine so richtige, also da gibt's schon eine Interaktion, klar, der fällt ihm um den Hals und so weiter, aber er antwortet den Knechten. Und bei dem älteren Sohn, da gibt's ja so ein richtiges Gespräch zwischen denen. Voll. Also
so. Super interessant, auch wie der ja quasi in Imperativformen der Vater den Dienern dann aufträgt, was sie machen sollen, das Kleid und den Ring und so vermutlich alles Sachen, die man theologisch ganz schön auseinandernehmen kann.
Was dürft ihr dann jetzt machen?
Was da alles dahinter steckt. Aber irgendwie so dieses dahinter, er will den Sohn nicht länger in seinem Elend lassen, sondern sorgt direkt dafür, ihn da rauszuholen und packt das ganz praktisch an. Finde ich schon interessant und auch irgendwie cool,
dass... Vielleicht besser als Worte sogar.
Ja, genau.
Ja.
Und dann aber im Gegenteil dazu, oder im Gegensatz dazu, der ältere Sohn, der offensichtlich alles hat, aber jetzt vielleicht die Worte braucht. Irgendwie schön. Und ich finde, das ist mir auch nicht so aufgefallen bisher, dass er nicht nur, also ich glaube, da steht am Anfang, dass der Vater ihn schon von Weitem sieht, was ja irgendwie cool ist, weil offensichtlich hat er gewartet. Und dann auf ihn zugeht. Aber dass das genauso auch bei dem zweiten Sohn passiert und er auch zu dem hingeht. Und ich glaube, da steht, dass der Sohn nicht ins Haus gehen wollte, aber der Vater zu ihm nach draußen kam. Also auch da der Schritt auf den Sohn zu.
Ja. Ja, und vielleicht nochmal zu dem anderen, dass er ja den Knechten dann den Auftrag gibt. Also das ist ja ein bisschen, als würde es gar nicht in Frage stehen. Also der Sohn sagt ja, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. nehme ich als Knecht auf, wer sagt er nicht, aber das hat er sich ja vorher überlegt. Und das ist so nach dem Motto, das steht gar nicht zur Debatte. So, darauf gehe ich, da fange ich erst gar nicht an, das irgendwie jetzt zu widerlegen und zu erklären, dass das nicht stimmt und dass es auf gar nicht, sondern ja, er guckt gleich, dass er halt mal wieder was anhat und was an den Füßen hat und so. Sorgt sich gleich.
Super spannend.
Ja. Aber das stimmt, jeder kriegt so das, was er gerade braucht. In seiner Verlorenheit, also in seinem Verlorensein.
Ich finde spannend, dass da gar nicht steht, wie der jüngere Sohn darauf reagiert. Also konnte er es annehmen oder hatte der da auch seine Struggle damit? Das finde ich.
Stimmt.
Ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten, mit dem jüngeren Sohn.
Ja, da hätten wir vielleicht schon die erste Predigtidee.
Vielleicht.
Mal so schnell geht's. Eine Unterhaltung mit dem jüngeren Sohn oder zwischen den Brüdern.
Ja.
Also es wird ja auch nicht gesagt, was der Ältere macht, wie der reagiert. Ja, also
stimmt.
Er äußert seinen Unmut und der Vater erklärt es ihm, aber was passiert dann? Ja.
Stimmt.
Also geht er mit rein und fängt auch an, fröhlich zu sein. Das finde ich ja eine richtig, das ist bei Luther so formuliert, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das bei der Basisbibel ist. Sie begann zu feiern. Ich finde die Formulierung, und sie fing an, fröhlich zu sein, noch besser, weil das irgendwie so, das kann man sich ja eigentlich nicht vornehmen. Also ich zumindest nicht. Also zu sagen, so, und jetzt fange ich aber mal an, fröhlich zu sein.
Das steht da sogar in der Basisbibel so, aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen.
Ja,
wir müssen jetzt.
Ja, genau. Aber ob er das dann auch schafft, ja, und damit reingeht und dem Bruder begegnen kann und so, also es bleibt ja irgendwie ganz offen, also wie begegnen die sich dann?
Dann, dass sie da wieder zusammen an einem Tisch sitzen.
Ja.
Das finde ich ja auch super spannend, das habe ich noch nie so gelesen, dadurch, dass wir jetzt bei 15 die ersten drei Verse noch mit gelesen haben, dass Jesus da eben mit den Schriftgelehrten am Tisch sitzt und die Leute drumherum ärgern sich super und sagen, hä, warum macht er das und so? Und dann erzählt Jesus denen ja direkt drei Gleichnisse hintereinander. Und das ist irgendwie eine komische Situation, weil eigentlich sitzt man nicht mit Leuten am Tisch, wo das Verhältnis so zwiegespalten ist. Aber genau das macht ja der Vater nachher mit den auch. Also er holt wieder alle an den Tisch und will alle dabei haben. Und irgendwie muss es ja krass für die Pharisäer gewesen sein. Vielleicht hat es da geschnaggelt.
Ja, das ging mir auch so, dass ich diese quasi Leseanweisung, also unter welcher Überschrift lesen wir jetzt dieses Gleichnis, habe ich noch nie oder so bewusst wahrgenommen. Weil das ja eigentlich bis heute so gilt, gell? Irgendwie, das ist ja immer so die Grundfrage bei einem Gleichnis, mit wem identifiziere ich mich jetzt auch? Und wir halten uns gerne bei dem Sohn, der weggeht, auf. Also auch wenn ich an die Kinderbibeln denke, der andere Sohn, das gibt dann immer noch ein Bild am Schluss, ja, so, den gibt's auch noch.
Dass er auch dabei ist.
Der war auch da, der findet's nicht so cool. Aber, genau, aber der Fokus liegt irgendwie auf dem ersten, auch wie das ausgeschmückt wird, dass der weggeht und wie der sein Geld verprasst, das ist hier irgendwie ein
Teil. Bei den Schweinen sitzen
das,
muss,
ja, das,
dafür,
das braucht hier drei Verse, darum geht es irgendwie gar nicht. Es geht ja um was anderes. Genau, und zu fragen, vielleicht sogar, ja, wie, also deshalb lässt es dir das Gleichnis ja vielleicht auch offen, wie würde ich denn als der ältere Daheimgebliebene reagieren? Also als, sag ich mal, als die Kirchennahen oder wie auch immer man das jetzt labeln will, aber als diejenigen, die wir eben jetzt hier in diesem Gottesdienst sitzen und ja offensichtlich der Predigt zuhören, also wie reagieren wir und oder ich, wie leicht kann ich mich mitfreuen und anfangen zu feiern über, ja.
Ja, und wer von den zwei ist eigentlich der verlorene Sohn hier?
Ja.
Ja, ich habe mich, glaube ich, als ich dann irgendwann wusste, dass die Geschichte mehr ist nur als nur das letzte Bild auf der Kinderbibel, wo der Sohn dann auch noch dabei ist, der zweite, habe ich das schon auch immer, hat die Geschichte, glaube ich, für mich so ein bisschen Glanz verloren, weil ich den älteren Sohn so verstanden habe und gedacht habe, es ist auch einfach sau unfair. Also der Vater, der jüngere Sohn erklärt da, ja, ich hätte gerne das Geld und signalisiert ja dem Vater dadurch irgendwie so, ja, also für mich bist du gestorben, ich gehe jetzt weg. Auch irgendwie spannend, gell, weil nachher sagt der Vater ja, mein Sohn, er war tot und jetzt ist er wieder da. Ja. Auch cool irgendwie, dass sich da das so umdreht. Und dann verprasst er das ganze Geld und verschwendet es da irgendwie heillos. Und Wortwitz wird sein heillos. Und kommt dann wieder zurück. Und natürlich verstehe ich diesen älteren Sohn, der sagt, hä, er hat sein Geld verspielt. Und dann gibt der Vater ihm noch so viel obendrauf. Mhm. Also wie fies ist das? Mhm. Ich wäre, glaube ich, genauso sauer.
Ja, ich auch. Und ich dachte auch dieses Mal schon allein, dass mir niemand Bescheid gegeben hat.
Ja.
Also das, ich finde, das ist ja so, man weiß ja gar nicht so genau, worüber der jetzt zornig ist. Also ist er zornig, dass der jetzt wieder da ist und so aufgenommen wird? Oder ist er vielleicht auch zornig, dass einfach ihm niemand Bescheid gegeben hat, gell? Also der Bruder kommt heim und sie lassen ihn irgendwie auf dem Feld arbeiten. Und er kommt dann zurück und alle sind irgendwie so am Feiern, gell? Und das gemästete Kalb, das war jetzt ja auch schon was Besonderes. Also das macht man ja nicht mal so. Und er kommt da irgendwie so hinterhergeklappt, ja? Also das finde ich schon auch, also... Das kommt noch dazu irgendwie. Da dachte ich, ja, das, wenn man so übergangen wird, was finde ich schon ein bisschen doch so ist.
Ja, halt auch einfach unfair.
Das ist schon unfair, ja. Und andererseits muss man vielleicht, oder finde ich, kann man auch dagegen halten, naja, sie haben ja beide, das ist mir auch jetzt beim Lesen irgendwie mal wieder aufgefallen, sie haben ja beide ihren Teil bekommen. Also es kriegt ja nicht nur der Jüngere seinen Erbteil, sondern der Ältere auch. Also der hätte ja auch irgendwas damit machen können, ohne dass er jetzt gleich in die Fremde zieht. Also
ja, das stimmt.
Ja.
Und wenn man das so sieht, dass beide Söhne den gleichen Anteil gekriegt haben und vermutlich hat der Vater halt, also so ist es ja beim Erbe aufteilen, oder? Dass wenn man noch lebt, wenn man Erbe verteilt, dass man so viel für sich als Erbgebender zurückhält, dass es quasi zum eigenen Überleben reicht. Und vermutlich hat der Vater ja dann davon dem jüngeren Sohn dann was abgegeben. Und dieses obendrauf, das, was obendrauf der andere Sohn bekommt, das ist, vielleicht ist das einfach Güte. Also was dann der noch hinterhergeschoben bekommt. Und ich glaube, ganz lang war es in meinem Kopf so, dass ich gedacht habe, super unfair, weil kriegt der jetzt auch noch was von dem Teil von dem anderen Sohn ab quasi. Kriegt der ältere Sohn weniger, weil der Vater jetzt was von dessen Erbe dem Jüngeren gibt. Aber ich glaube, wenn man das mit der Brille sieht, der Vater gibt es von seinem einfach noch oben drauf, dann finde ich, ist es aushaltbarer.
Ja. Ja, ich finde, also diese Geschichte, so bekannt sie ja ist, gell? Ich habe da jetzt schon viel entdeckt, wo ich dachte, ah, da kann man schon, also da gibt's vieles so Spannungen, nenne ich es mal. Also
kann
ja
man
eben
so sagen.
Zwischen, also dass es irgendwie ungerecht ist, dass da gleich, dass auch, sag ich mal, das Geständnis des Sohnes, so das bleibt, das steht halt so im Raum, ja, aber es wird auch nicht irgendwie aufgenommen oder irgendwie. Und auch was zwischen den zwei Teilen passiert, also die sind ja natürlich schon miteinander verbunden. Also der Bruder ist wieder zurück und wir feiern jetzt ein Fest und so und er findet es ungerecht. Aber dass der Bruder so, der Weggegangene, dass der so ein Umkehrmoment hatte. Ja, so ein ich bereue und ich kehre heim und ich will eigentlich gar nicht viel. Ich wäre schon froh, wenn ich was zu essen kriege. Und ich arbeite auch dafür. Ich stelle gar keinen Anspruch, dass ich als Sohn wieder aufgenommen werde. Das Ich finde, das nimmt in der Erzählung schon viel Raum ein am Anfang, aber das taucht dann ja gar nicht mehr auf, auch nicht gegenüber dem Bruder. Und das würde ihn ja vielleicht sogar ein bisschen, immerhin bereuter mäßig so. Aber gegenüber dem Vater spielt es ja keine Rolle. Also es wird ja sogar erzählt, dass er noch, als er weit entfernt war, also als er noch gar nichts sagen konnte, sah er ihn und er hatte Mitleid mit ihm oder er erbarmte sich und er lief zu ihm und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also da ist ja eigentlich schon klar, wie die Geschichte weitergeht. Also, dass das nicht zur Debatte steht, ob er jetzt noch der Sohn ist oder nicht.
Spricht ja irgendwie für den Vater.
Ja.
Und trotzdem auch cool, dass wir quasi davor ein bisschen an seinem innerlichen Reue- und Jammerprozess da, als er bei den Schweinen sitzt, teilhaben dürfen, weil sonst wäre er ja richtig unsympathisch.
Ja, das stimmt. Ja.
Lustig, vielleicht noch einen Bio-Fact, weil ich studiere Biologie und Theologie. Ich habe nachgeguckt, was das für Schoten sind, weil das nehme ich gerade durch. Und da kam raus, dass das meistens für Schweinefutter Schoten vom Johannesbrotbaum waren. Mhm. Und das ist heute noch in unserem Essen drin. Wird ganz oft als Verdickungsmittel genutzt. Das heißt, wenn man mal hinten steht auf unseren Lebensmitteln drauf guckt, mit was nähern wir uns hier eigentlich? Da müssen wir gar nicht bei den Schweinen sitzen und essen es trotzdem. Da musste ich grinsen, als ich das vorher mal nachgeguckt habe.
Ja, kann mit so einem gemästeten Kalb nicht mithalten, auf jeden Fall. Ist ja wahrscheinlich auch heute noch ein eher günstiges Produkt. Mhm,
genau, wird auch oft einfach drunter gemischt.
Sonst wäre es ja nicht in verarbeiteten Lebensmitteln drin, denke ich mal. Ah ja, okay. Ja, noch, was hatte ich noch? Ach so, genau, an was ich noch hängen geblieben bin, jetzt so als letztes, bevor wir vielleicht, vielleicht können wir auch noch über die Predigt nachdenken. Dieses, er war verloren und ist gefunden worden, ist, finde ich, auch noch so eine Spannung. Wer ist gefunden worden? Also, der kommt ja zurück, der wurde ja nicht gesucht.
Der Prozess des Findens ist,
Also,
spannend, ja.
Dass er verloren war, okay, das verstehe ich. Er hat sich irgendwie verirrt und so. Und wäre irgendwie auch cool gewesen, er wäre gar nicht gegangen. So. Aber der Vater hat ihn ja nicht gesucht. Also er hat auf ihn gewartet und er empfängt ihn mit offenen Armen und alles. Aber es ist ja nicht wie bei den anderen Erzählungen, die eben zwischen dieser Überschrift und unserer sind. Da wird ja wirklich gesucht. Also das Schaf hat gesucht, bis es gefunden wurde, und das Geldstück wird gesucht und so. Aber der Sohn wird nicht gesucht. So.
Stimmt, spannend. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Und dass der andere Sohn sich vielleicht auch verloren fühlt, dass er da so übrig bleibt beim Fest und so. Und der kommt auch zurück. Also der wird auch nicht aufgesucht, um ihm zu sagen, hey, wir feiern jetzt, komm doch, wir arbeiten morgen weiter. So.
Wobei der Vater da ja nachher zu ihm zumindest rauskommt.
Das stimmt.
Aber so ein krass aktiver Suchprozess ist jetzt nicht.
Hast du noch so eine Idee für eine Predigt oder was du jetzt mal toll fändest, in der Predigt zu hören?
Also ich glaube, dieses erste, wo wir da drüber gestolpert sind, dass ich einfach super interessant fände, wie die zwei Brüder wieder aufeinander getroffen sind. Das fände ich, glaube ich, schon einfach spannend und fände es einen coolen, kreativen Prozess, den man mal durchdenken könnte.
Wie die aufeinander reagieren.
Genau.
Ja, oder vielleicht eben auch mit dem Vater noch dazu, weil das auch zu der Überschrift dann so dazu passt. Also, dass die alle so beieinander sind, also die Zöllner und Sünder, oder wie heißen sie? Die Zolleinnehmer und die anderen Leute und eben die Pharisäer und Schriftgelehrten und Jesus und wie die da irgendwie quasi mit mit dieser Geschichte noch dazu, wo auch diese unterschiedlichen Leute irgendwie zusammenkommen.
Und zum Schluss an einem Tisch sitzen. Und eben da einer aktiv will, dass oder alle am Tisch haben will. Mhm. Sowohl der Vater als auch Jesus, da die Pharisäer um sich schart.
Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Der eine, der das zusammenhält. Weil vielleicht haben sich die Brüder auch gar nichts zu sagen.
Ich stelle mir das schon auch schwer vor. Also das war sicher super emotional aufgeladen. Vor allem, da war ja ein krasser Cut und der Sohn ist weggegangen. Und wenn der Vater sagt, der war für mich oder er war tot und jetzt ist er wieder hergekommen. Ich glaube, die haben auch, also zumindest der Bruder vielleicht hat nicht damit gerechnet, dass es zu dieser Situation wieder kommen wird. Mhm. Und da das emotional wieder aufzuarbeiten, stelle ich mir schon. Ich glaube, da hat ein Abendessen nicht
gereicht. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, und dass man überhaupt irgendwie da anfängt zu reden. Ja, vielleicht ist es deshalb sogar erstmal einfach, weiß nicht, das ist ein unfertiger Gedanke, erstmal anzufangen mit fröhlich sein. Also, bevor man zurückgeht zu dem, was quasi zwischen dem Wiedersehen und Weggehen lag.
Ja. Und es ist ja auch einfach schön, dass diese Wiedersehensfreude da am Anfang auch Platz haben darf und nicht Vorwürfe und so, sondern das.
Ja, das ist jetzt
wir
wieder
uns freuen und feiern.
Interessant, das, will das vielleicht Jesus sagen, den Pharisäern und Schriftgelehrten? Freut euch doch.
Und freut euch doch mit.
Mit, ja.
Ja, spannend. Und ich glaube schon, dass er sie selber dazu anregen wollte, mal drüber nachzudenken, also auf welcher Seite der Söhne sie selber stehen würden, mit welchem sie sich mehr identifizieren würden.
Mhm. Ja.
Und wie groß der Schatz vielleicht ist, den der Sohn ja gar nicht gesehen hat, der da geblieben ist und der Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Also du siehst gar nicht das viele Gute, das dir eigentlich zur Verfügung steht oder das Schöne auch da drin.
Ja. Ja. Genau. So, jetzt haben wir viel entdeckt, finde ich auch neu in dieser Erzählung von den beiden Söhnen oder von den Verlorenen oder wie man das jetzt auch überschreiben will, soll ich überlassen. Auch von den Wiedergefundenen, ohne dass sie gesucht wurden.
Man könnte so einen langen Predigttitel daraus machen.
Ja, unbedingt. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall viel Freude beim Predigt vorbereiten, sofern ihr eine vorbereitet. Und sagen danke fürs Zuhören bis zum Schluss. Und dir, Anna, danke fürs Mitdenken und Ideen sammeln und stolpern und genau, was du eben mit eingebracht hast. Und wenn ihr mal wieder einschaltet, dann macht es gerne, zum Beispiel nächste Woche, dann geht's. Überraschung um den vierten Sonntag nach Trinitatis. bewertet uns möglichst gut. Ihr könnt euch auch gerne melden über redaktion@stückwerk-podcast.de, wenn ihr Rückmeldungen habt oder auch genau mal Lust habt mitzumachen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und einfach, was man sonst noch tun kann mit einem Podcast. Und am allerbesten wäre, wenn wir uns wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.